Dominik, worüber wollen wir reden?
Ich würde gerne mit euch über die arterielle Punktion reden. Ihr habt ja schon mal was zur Blutdruckmessung gemacht, ihr habt auch schon mal was zur BGA gemacht, aber so zu diesem Punktionsvorgang an sich habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und das würde ich gerne mit euch teilen.
Ja, sehr gerne. Super spannendes Thema, allein weil alltäglich.
Ja, schauen wir mal. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Freund von Fallbeispielen. Ich habe mir das bei Ines abgeguckt. Dann fangen wir mal mit einem Fallbeispiel an. Und zwar folgendes Setting. Ihr werdet alarmiert zu einem konservativen Schockraum. Es ist Oktober, es sind so 5 bis 10 Grad, Nieselregen, grau und grau, windig, schöner deutscher Herbst, alles ein bisschen eklig. Angekündigt wird ein 60-jähriger Patient mit Atemnot. Und der 12 Liter Sauerstoff sei leidlich stabil, wird in 5 Minuten eintreffen. Ja, und dann begebt ihr euch in euren Schockraum, dann bekommt ihr eine Übergabe. Es geht um Herrn Dunst. Herr Dunst ist männlich, 60 Jahre alt, Leitsymptom Dyspnoe bei vorbekannter COPD. Er hat selber den Rettungsdienst verständigt. Seit 1-2 Tagen ist es ein bisschen schlechter geworden mit der Luft und jetzt seit 2 Stunden ist es akut verschlimmert. Er ist aufgefunden worden in der Häuslichkeit. Die Wohnung war ein bisschen verqualmt. Er hat ein Zigarettenstopfgerät auf dem Fliesentisch gesehen. Der Patient ist A, er hat eine Sauerstoffreservoirmaske auf, B, deutliche Tachypnoe, initiale Sättigung von 80%. Jetzt ist er bei 87 und deutlicher Einsatz der Atemhilfsmuskulatur. C, er ist tachykard bei so 120, 130, der Druck ist 160 zu 85. D, er ist motorisch unruhig und bei E wird euch noch eine Körpertemperatur von 38,2 Grad übergeben.
Wenn du so einen Patienten beschreibst, dann habe ich immer, also als Präklinik geprägter Mensch, immer Wohnungen vor Augen. Und diese Wohnungen haben einen Fliesentisch und einen riesengroßen Aschenbecher, der überfüllt ist. Ja. In dem Moment, wo ich reinkomme, sage ich dem Patienten schon, jetzt machen Sie bitte die Zigarette aus und mein Kollege macht jetzt mal das Fenster auf. Ja, Entschuldigung.
Nein. Genau, bisherige Maßnahmen, Atropent und Salbutamol sind vernebelt worden. Es gab 50 Milligramm Pret IV und es gab die 12 Liter Sauerstoff. Darunter hat sich initial auf über 90% gebessert und deswegen hat das Team Ford auf eine NIF verzichtet, weil sie gesagt haben, die fahren nur 5 Minuten. Es sind keine Allergien bekannt. Vorerkrankung ist ein metabolisches Syndrom, eine bekannte COPD mit fluoriden Nikotinabusus bei ungefähr 60 Pekias. Der Medikamentenplan ist so typisch, keine Besonderheiten drin. Er lebt mit seiner Lebensabschnittsgefährtin und Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Pflegegrad zur Sicherheit alles nicht vorhanden. Zusammengefasst wird das Ganze dann nochmal, es handelt sich um Leitsymptom Dyspnoe bei bekannter COPD mit Verdacht auf akute Exazerbation. Rückfragen gibt es keine. Ihr macht jetzt euren Primary Survey im Schockraum und stellt fest, ja, das passt schon so alles, das ist im Prinzip genauso wie übergeben. Zusätzlich fällt euch noch ein Riemen und Brummen über der Lunge auf und dann trefft ihr die Entscheidung, Mensch, der sollte doch niffen. Und jetzt sagt ihr, bevor wir die NIF anschließen, macht doch bitte nochmal schnell eine BGA, weil wir wissen ja, Fallschwere, DRGs, medizinischer Dienst, ist alles ganz wichtig. Ich glaube, da gehen alle mit, du auch, Torben?
Auf jeden Fall, also auch zur Verlaufskontrolle, jetzt mal abgesehen von Kosten.
Genau, andersrum. Jetzt stellen wir uns vor, er hätte wie im Rettungsdienst eine Sättigung knapp über 90 gehabt. Und du hättest jetzt erstmal keine NIF angebaut, sondern hättest gesagt, wir warten das erstmal aggressiv ab. Hättest du dir dann auch eine BGA gewünscht?
Auf jeden Fall.
Und was für eine?
Naja, entweder eine kapilläre oder eine arterielle. Gut gemachte kapilläre ist aus meiner Sicht genauso zu verwerten wie eine arterielle. Das Problem ist halt, das gut gemacht. Und jeder, der schon mal pflegend tätig war, weiß, dass eine kapilläre BGA einen in den Wahnsinn treiben kann. Und jeder, der schon mal ärztlich kapilläre BGAs beurteilen musste, weiß, dass die Quatsch-BGAs mindestens genauso häufig sind wie die guten, wenn nicht sogar überwiegen. Deswegen bevorzuge ich natürlich eine arterielle. Wenn es rein um das CO2 geht, dann kann man sich manchmal auch mit einer venösen, zumindest als Hausnummer, helfen. Natürlich eine zentralvenöse, eine periphere venöse kannst du einen Gasaustausch in die Tonne kloppen.
Ja. Das merken wir uns mal. Vielleicht habe ich dazu was vorbereitet, beziehungsweise zitiere jemanden, der dazu mal was vorbereitet hat. Okay, reden wir erstmal über Indikationen für arterielle Punktionen. Also ich glaube, wir sind uns einig, wir tun jetzt wieder so, als ob wir da eine NIF angebaut hätten, dass da eine arterielle Punktion vonnöten ist, weil wir eine BGA haben wollen. Das ist dann auch schon unsere erste Indikation. Das sind gegebenenfalls repetitive arterielle BGAs oder Blutentnahmen, die wir brauchen. Oder wir wollen engmaschig den Blutdruck kontrollieren oder wir wollen irgendwelche Gefäßmedizin machen, sei es jetzt diagnostisch, sei es interventionell, Herzkatheter, Thrombektomien, Angioplastien, Angiografien, whatever. Mhm. So, und jetzt können wir uns überlegen, wir können das ja als Einmalfunktion machen. Wir stechen rein und ziehen wieder raus. Oder wir machen es, ich habe es jetzt mal Verweilkanüle genannt. Und jetzt ist die Frage, was sind Indikationen für einmalig arterielle BGAs oder Blutentnahmen? Und wenn man sich da so die Daten mal anguckt, ist es tatsächlich relativ selten, weil es eigentlich fast immer, wie gesagt nicht immer, aber fast immer, bessere oder sinnvollere Alternativen gibt. Das können zum einen sein die venöse BGA. Da hat Pulmcrit auch eine schöne Formel vorbereitet, wie man sich das in was Arterielles umrechnen kann für den Notfall. Oder eben eine Kapilläre. Bei den Kapillären hast du ja schon schön gesagt, da gibt es halt ultra viele Fehlerquellen. Das fängt irgendwie an beim Quetschen, das geht weiter mit der mangelnden Durchblutung des Körperteils, wo ich das abnehmen will. Dann gerinnt wieder das Röhrchen, da ist dort wieder eine Luftblase drin. Das macht alles irgendwie nicht ganz so viel Spaß. So, und dann muss ich mir immer die Frage stellen, ist das jetzt eine Indikation wirklich für eine einmalige Abnahme? Oder fange ich fairerweise irgendwie doch an, in ein paar Stunden nochmal zu punktieren und ist dann nicht vielleicht eine Verweilkanüle was besser oder die bessere Option, die ich ja auch nach wenigen Stunden theoretisch wieder ziehen könnte. Das heißt ja nicht, dass sie dort tagelang liegen muss. Genau, und dann kommen wir zu den Indikationen für diese Verweilkanüle. Und das kann eben sein die engmaschige Kontrolle des Blutdrucks, wie schon gesagt. Da orientieren wir uns einmal an der S1-Leitlinie fürs operativ-hemodynamische Monitoring bei nicht-kardiochirurgischen PatientInnen. Wenn wir ein Intervall brauchen, was kleiner als 3 Minuten ist, dann sollten wir kontinuierlich messen. Ja, jetzt gibt's wieder die kontinuierlich nicht-invasiven Verfahren, die habe ich jetzt für diesen Beitrag einfach mal ignoriert. Das haben wir schon in dem Beitrag zur Leitlinie ausgiebig besprochen. Nächste Indikation ist dann, wenn ich ein hohes Risiko für Hypo- oder Hypertonien und deren negative Folgen habe. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber im Prinzip ist es so, wenn irgendwelche Aneurysmata, VMA-Formationen oder irgendwelche Schockarten vorliegen. Ansonsten gibt es dann noch die repetitiven BGAs oder Blutentnahmen. Und da muss ich mir aber eben wieder gut überlegen, brauche ich das wirklich arteriell oder kann ich das vielleicht auch anders gestalten? Über einen ZVK, über eine PVK, über eine Midline oder irgendwie sowas oder einfach über Mehrfachpunktionen. Und dann eben die gefäßmedizinischen Interventionen, sowas wie Angiografien, Angioplastien, Koronarintervention. Grundsätzlich muss ich da einmal im Hinterkopf behalten, dass bei arteriellen Injektionen von Kontrastmitteln die kontrastmittelinduzierte Nephropathie schon noch eine Rolle spielt. Na, wenn wir immer sagen, die gibt es nicht, dann beziehen wir uns in der Regel auf das Venöse. Mhm. Fällt dir noch eine Indikation ein?
Also außer die Gaskontrollen und die Blutdruckmessung.
Genau, oder wenn du halt jetzt sagst, ich will jetzt immer wieder irgendeinen Laborwert kontrollieren und ich will den vergleichen, dann macht es ja das auch Sinn, das gleich zu machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ein Laktat, klar kann ich für ein Laktat auch ein venöses Gas bestimmen, aber wenn ich das halt beim ersten Mal arteriell mache, wäre es natürlich sinnvoll, das beim nächsten Mal wieder arteriell zu machen, weil dann die Vergleichbarkeit einfach besser ist.
Ja.
Okay, wenn euch da draußen noch irgendwie was auffällt, wenn ihr mit irgendwas nicht so ganz einverstanden seid, ich habe die Woche, liebe Grüße gehen raus, an Judith nochmal eine Diskussion geführt zum Thema Blutentnahmen bei Nebenschilddrüsen-OPs. Da gibt es wohl auch regelmäßig Diskussionen, ob das eine Arterie sein muss oder nicht. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass es hoffentlich bessere Alternativen gibt als eine Arterie, aber dass sicherlich in Abwägung manch anderer Dinge eine Option sein kann.
Ja, also ich wüsste auch gerade keinen Blutwert, den ich außer die Blutgase nur aus der Arterie bestimmen kann.
Genau. Gut. Okay. Jetzt haben wir uns entschieden zu punktieren. Jetzt müssen wir das Ganze ja noch vorbereiten. Und dafür brauchen wir Material. Und natürlich ist es oft so, dass unsere lieben Pflegekräfte uns das vorbereiten. Aber wir sollten auch selber wenigstens so grob wissen, was wir brauchen. Im Optimalfall wissen wir auch noch, wo es liegt. Was wir brauchen, ist natürlich nochmal direkt abhängig davon, welche Arterie wir punktieren wollen. Und da gibt es ein paar kleine Faustregeln. Variante A ist die typische Seldinger-Technik, also Kanüle rein, Draht über die Kanüle, Kanüle raus, Katheter rein, Draht raus. Da ist es so, wenn ich die Radialis punktieren möchte, dann ist der Katheter am Arm meistens dünn und kurz. Also in der Regel sind das 20 Gauge Katheter und ungefähr 8 cm lang. Und wenn ich das Ganze femoral machen möchte, dann ist das Ganze dick und lang, also 18 Gauge und 18 cm. Dann gibt es meistens noch irgendwie sowas dazwischen für Brachialis Punktionen, aber wir haben ja hier eine Faustregel. Zusätzlich brauchen wir natürlich dann eben noch die Punktionskanüle und den Seldinger-Draht, logischerweise. Und dann gibt es noch die Direktpunktion. Ich weiß nicht, wie bei euch das üblich ist, Torben. Wir haben bei uns einen leitenden Oberarzt, der schwört da drauf, der legt die immer. Bei uns nennt sich das Flow-Switch. Ich weiß nicht, ob das ein Firmenname ist.
Bei uns heißen die Klickarterien.
Genau. Ich finde die furchtbar zum Festkleben, aber egal. Und da gilt die Faustregel dünn und ganz kurz. Also das sind auch 20 Gauge-Kanülen, die sind meistens nur 4,5 cm lang. Und ehrlicherweise muss man sagen, man könnte wahrscheinlich auch eine rosa Flexhüle, Braunhüle, wie auch immer das bei euch heißt, nehmen. Mhm. Warum machen wir das nicht? Weil die Verwechslungsgefahr groß ist. Aber im Prinzip ist es relativ ähnlich vom Material her. Genau. Meine Empfehlung aus CRM-Aspekten ist dann wieder, kenne das verfügbare Material in deinem Bereich und kenne gegebenenfalls Unterschiede. Also bei uns im Haus ist es so, dass es im OP auf ITS und auf in der ZNA teilweise verschiedene Materialien gibt und nicht immer das gleiche ist. Das mit diesen Click-Artern, Flow-Switch-Artern, die werden zum Beispiel nicht überall vorgehalten, weil das eben nur...
Ehrlicherweise bin ich ein großer Fan von Seldinger-Arterien.
Was ich an den Click-Artern persönlich, aber das ist meine persönliche Meinung, halt nicht so toll finde, ist, dass man die nicht so schön festkleben kann, weil man dann genau über diesen Klickmechanismus kleben müsste, dann müsste man sie annähen. Und annähen macht ja dann Sinn, wenn sie länger liegen. Aber wenn sie länger liegen, das sind ja nur die kurzen Arterien mit 4,5 cm, dann ist die Dislokationsgefahr. Genauso gut gibt es wahrscheinlich aber auch die Befürworter, die jetzt drei Argumente dafür finden.
Bestimmt.
Machen wir auf jeden Fall weiter mit den Basismaterialien, weil die sind immer gleich. Das solltet ihr euch immer mit zurechtlegen. Das ist einfach eine Spülspritze mit NaCl 0,9%. Das ist das Arterienspülsystem mit dem Druckwandler dazu und dem Beutel. Und da habe ich tatsächlich was von Torben gelernt, dass man das, Achtung Englisch, das Statham-System nennt. Das hatte ich vorher noch nie gehört.
Ist vielleicht eine lokale Sache hier, aber wir nennen es Statham.
Genau. Und wichtig, denkt bitte dran, dass das gespült ist. So eine Luftembolie über die Arterie reindrücken, das ist uncool. Genau. Jetzt kennen einige von euch vielleicht noch, dass diese Spülbeutel mit Heparin geblockt werden oder versetzt werden. Ich selber habe das bisher erst in einem Haus erlebt, wo ich gearbeitet habe. Die Literatur ist eindeutig uneindeutig. Es gibt weder positive Effekte noch negative Effekte dafür. Das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Die Frage ist halt immer, soll ich ein Medikament verabreichen, was nicht viel bringt?
Wir machen es auch nicht.
Dann brauchen wir natürlich noch eine Abdeckung, im Optimalfall ein Lochtuch und dann einfach nur das Verbandmaterial oder die Kompressen, die ihr braucht. Je mehr Schweinerei, desto mehr braucht ihr natürlich. Und dann solltet ihr euch einmal überlegen, wenn ihr das Ganze am wachen Patienten, an der wachen Patientin macht, ob ihr das vorher lokal infiltrieren wollt, ob im Optimalfall mit was kurzwirksamen. Da ist natürlich immer wieder das Spannungsfeld. Wenn ich da zu viel lokale infiltriere, dann wird es entweder mit dem Tasten schwierig oder mit dem Schallen schwierig, weil das alles aufgequollen ist.
Darf ich noch einen Tipp zu dem Lochtuch geben?
Unbedingt.
Also zumindest bei unseren Lochtüchern funktioniert das super. Wenn man die so aufklebt, dass man die, es gibt ja immer zwei Faltungen, und dass die erste Faltung entlang des Armes geht, dann kann man die zweite Faltung, die dann ja rechtwinklig zum Arm aufgeht, nicht komplett aufmachen, sondern nur zum Teil, sodass der Arm und die Hand völlig bedeckt ist, aber dann entstehen so zwei Taschen. Und da kann man sich super den Draht und die Kompressen und so reintun.
Ah, das ist ein geiler Tipp. Das ist cool. Ja, bei uns wird tatsächlich immer so ein kleines Punktionsset aufgerissen.
Aber es klappt auch auf dem Patientenbett.
Apropos Draht, den schmeiße ich zum Beispiel auch immer in den Spitzabwurf, weil er meistens noch relativ spitz ist, die Kanüle dann auch. Also ihr braucht einen Spitzabwurf. Und beim hygienischen Vorgehen ist es wichtig, dass ihr euch A, mal euren Hausstandard durchlest und B, euch auch mal die RKI-Vorgaben durchlest. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich so Sachen wie Desinfektionsmittel, sterile Handschuhe und so weiter und so fort, das ist, glaube ich, unstrittig. Aber sowas wie Kittel und Haube bräuchten wir theoretisch nur, wenn eine Femoralis punktiert werden soll. Dann müsst ihr euch das anschauen. Es soll wohl auch Häuser geben, wo diese Flow-Switch-Arterie mit nicht sterilen Handschuhen gelegt werden soll. Da möchte ich mich nicht dazu äußern, sondern einfach auf die RKI-Vorgaben verweisen. Und wenn wir das Ganze dann nicht nach Landmarkentechnik machen wollen, sondern eben mit POCUS, dann brauchen wir natürlich noch ein Ultraschallgerät, einen sterilen Überzug und eventuell steriles Gel. Manche können es auch mit Nazel. Ich habe mich die letzten Male total doof angestellt und wünsche mir mein steriles Gel zurück.
Es gibt super Hüllen, die Klebefläche haben. Also dann braucht man zumindest kein Gel in der Tüte. Dann klebt man den Kopf nämlich auf die Tüte drauf und dann ist da so eine luftfreie Schläche und dann braucht man, kann man sich draußen auch mit Desinfektionsmittel behelfen.
Ah, okay. Und dann sollten wir jetzt im Großen und Ganzen eigentlich alles da haben, was wir brauchen zur Punktion. So, und jetzt sollten wir uns einmal Gedanken machen, welches Gefäß wollen wir denn eigentlich punktieren? Und da würde ich mich grundsätzlich erstmal wieder an der S1-Leitlinie orientieren, die ich vorhin schon zitiert habe, mit dem perioperativen hämodynamischen Monitoring, und die empfiehlt die Radialis. Und warum tut sie das? Das besprechen wir gleich. Alternativen wären, und das ist jetzt bitte kein Anspruch auf eine vollständige Aufzählung, die Femoralis Superficialis, und das Superficialis ist wichtig, die Brachialis, der Dorsale as der Radialis, das ist diese Daumenarterie, wer den das Form-Artikel gelesen hat, der weiß, was ich meine. Theoretisch kann man noch die Ulnaris und die Dorsalis pedis punktieren. Hast du tatsächlich Ulnaris oder Dorsalis pedis schon mal erlebt?
Nein, Radialis, Brachialis, Femoralis.
Also den dorsalen Ast der Radialis, das habe ich auch schon mal gesehen und ich glaube, ja. Du hattest erzählt, du hast es auch schon mal gemacht. Das weiß ich aber nicht. Die anderen drei habe ich alle selber schon gemacht. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwer von euch da draußen schon mal erlebt hat, schon mal selber gemacht hat. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen kleinen Erfahrungsbericht für mich hättet. Wahrscheinlich geht, also dorsalis pedis kann ich mir tatsächlich ganz schlecht vorstellen, wie das gut funktionieren soll ohne Pokus, aber wie gesagt, wenn das schon mal jemand gemacht hat, dann sagt bitte Bescheid.
Früher, vor der Sonotechnik, gab es bei HNO-OPs, haben wir standardmäßig femoral punktiert, weil man einfach da besser rankommt, weil der Kopf ja weg ist. Und da war so die Regel, wenn man Arterie und ZVK gelegt hat, wir punktieren und wenn du zuerst die Arterie triffst, legst du halt eine Arterie rein. Wenn du zuerst die Vene triffst, legst du halt den ZVK rein.
Sehr schön.
Ja.
Ja, pragmatisches Vorgehen, finde ich gut. Aber genau, jetzt warst du ja schon bei Kontraindikationen. Und du hast jetzt zum Beispiel gesagt, da habt ihr die Femoralis genommen. Und grundsätzlich gibt es ja vielleicht auch Kontraindikationen, die absolut sind. Und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber wichtig ist, dass wir uns einmal vor Augen führen, wenn wir die Indikation für eine arterielle Punktion gestellt haben, dann steht die. Und wenn es dann eine Kontraindikation gibt, zumindest eine absolute, dann bezieht die sich in der Regel immer nur auf den Punktionsort. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel eine lokale Infektion habt oder einen Tumor dort vor Ort oder schon eine nachgewiesene Ischämie des nachgeschalteten Gebiets oder wenn an dieser Arterie mal operiert wurde, also wenn die Radiale schon mal als Bypass gebraucht wurde, dann wird es vermutlich schwierig, da einen Katheter reinzulegen. Und ansonsten gibt es sicherlich noch relative Kontraindikationen. Das ist sowas, wie Torben schon gesagt hat, wenn man das irgendwie im Saal aufgrund von den örtlichen Gegebenheiten irgendwie so machen kann, muss, soll. Oder wenn man zum Beispiel, das kenne ich aus der MKG, da durften wir die Radialis auch nicht nehmen, weil die das gegebenenfalls für einen Lappen genommen haben. Die haben dort manchmal einen Radialis-Lappen draufgebaut. Dann ist das natürlich auch eine Kontraindikation. Dann würden wir eben auch in die Femoralis gehen. Grundsätzlich muss man aber sagen, diese Kontraindikationen wie irgendwie Gerinnungsstörungen spielen in Zeiten von Pokus eigentlich keine Rolle mehr. Weil wenn ich das Gefäß unter Sicht punktiere, dürfte es eigentlich nicht mehr zu Fehlpunktionen kommen. Allerdings, und das muss man jetzt wieder sagen, wir haben ja gesagt, wenn wir Pokus benutzen, das heißt, wenn wir nach Landmarkentechnik stechen, dann kann sicherlich die Antikoagulation oder die Gerinnungsstörung auch eine absolute Kontraindikation sein. Das kommt dann so ein bisschen drauf an, was die Indikation für die arterielle Punktion ist. Genau. Und jetzt haben wir uns entschieden. Wir kriegen jetzt vielleicht von unserem Oberarzt noch irgendwie eine Ansage, Mensch, willst du nicht noch irgendeinen diagnostischen Test vor der Punktion machen? Torben, was fällt dir da so ein?
Den Allen-Test?
Genau, zum Beispiel. Oder dessen Weiterentwicklung, das ist der sogenannte Barbeau-Test.
Okay, jetzt klär mich auf.
Im Prinzip, der Barbeau-Test ist der Allen-Test nur mit einer Sauerstoffsättigung. Also der Allen, im Prinzip, wenn wir das machen, wenn wir in der Anästhesie einen Allen-Test machen, dann machen wir den vermutlich alle nach Barbeau-Art, weil der klassische Allen-Test eigentlich mit Abdrücken und Durchblutung angucken ist. Aber die meisten von uns werden ja wahrscheinlich den Sättigungsclip draufsetzen und schauen, wie die Durchblutung ist und wie das Sättigungssignal ist. Mhm. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Müsst ihr euch gar nicht merken, denn die Evidenz ist eindeutig. Ich habe mehrere Quellen gewälzt und das packe ich euch natürlich auch alles in die Quellen, wenn wir dann das Skript hier veröffentlichen, beziehungsweise in die Shownotes, in Bezug auf positiv prädiktiver Wert, negativ prädiktiver Wert und Inter-Rater-Reabilität. Also wenn Torben und ich den gleichen Test machen, ob dann die gleichen Ergebnisse rauskommen oder nicht, gibt es aktuell keine Empfehlung für diese Tests. Ich kann keine zuverlässige Vorhersage von Komplikationen machen. Es macht einfach keinen Sinn. Ich würde jetzt sagen, ihr könnt auch eine Münze werfen, aber ich habe letztens gelernt, Münze werfen ist auch nicht 50-50, weil es kann ja noch auf die Fläche fallen.
Auf die Kante.
Ja, danke. Das meinte ich. Jetzt wollen wir punktieren. Einen diagnostischen Test davor haben wir leider nicht, also können wir den auch weglassen. So, wie lagern wir das Ganze jetzt? Naja, und das ist eigentlich ganz einfach. Wir fixieren irgendwie die Extremität, sei es jetzt mit Heftpflaster oder mit irgendwas anderem. Und wir versuchen, die Arterie, die wir punktieren wollen, prominent zu präparieren. Das heißt, wir können jetzt irgendwie das Bein ein bisschen drehen, wir können die Supination beim Arm machen, wie auch immer. Und was mein persönlicher Tipp an euch alle ist, weil ich selber auch schon häufiger falsch gemacht habe und auch als Pflegekraft häufiger schon bei ÄrztInnen gesehen habe, die das immer wieder falsch gemacht haben, Wenn ihr mit einem Ultraschallgerät arbeitet, stellt euch dieses Ultraschallgerät bitte in eine Linie mit dem Punktionsort und eurer Arbeitsrichtung. Sprich, wenn ihr punktiert und von der Punktionsstelle hochguckt, solltet ihr aufs Ultraschallgerät gucken. Wenn ihr den Kopf drehen müsst, um aufs Ultraschallgerät zu gucken, ist es in der Regel Mist. Und wenn es gerade irgendwie schwierig ist, dann könnt ihr quasi nicht mit dem Blick nach oben einfach kontrollieren, sondern ihr müsst immer eins von beiden blind machen. Ihr habt entweder gerade nicht das Bild im Auge oder ihr habt nicht die Punktionsstelle im Auge. Und das ist eine beliebte Fehlerquelle.
Absolut. Und am besten irgendwie ein Hypomochleon schaffen. Also bei uns sind es klassischerweise Papierhandtücher aufgerollt unter das Handgelenk oder aber auch unter den Ellbogen. Du hast das schon gesagt, um das Ganze ein bisschen besser zu exponieren. Aber das sollte man auf jeden Fall machen.
Genau. Für die Radiale sprechen wir das jetzt gleich einmal noch ein bisschen genauer durch. Ich kenne das genauso, wie Torben das gesagt hat. Was ich zum Beispiel auch kenne, ist die Desinfektionsmittelflasche und das Handgelenk. Genau. Wir kommen jetzt einmal zurück zu Herrn Dunst. Wir haben ja gesagt, wir wollen bei Herrn Dunst die Blutgase kontrollieren und wir wollen das nicht nur einmalig machen, sondern wir wollen ja auch unsere NIF danach steuern und wollen gucken, können wir die NIF deeskalieren, müssen wir vielleicht auf einen invasiven Atemweg eskalieren. Und dafür haben wir uns entschieden, wir wollen eine arterielle Punktion durchführen und eine Verweilkanüle einführen. Jetzt folgen wir also der Leitlinie und inspizieren die beiden Arteriae radialis und machen eine kleine Anamnese und dann sagt er, nee, ist noch nie operiert worden, da sind jetzt auch keine Pickel oder keine Rötungen. Keine Auffälligkeiten und jetzt denken wir natürlich mit und haben mal einen lichten Moment und fragen den Patienten, welche Hand er vorrangig benutzt und dann sagt uns Herr Dunst, Mensch, ich bin Linkshänder, deswegen entscheiden wir uns, die rechte Arteria radialis zu punktieren. So, aber wie lagern wir das Ganze jetzt? Und da komme ich auf den Tipp von Torben zurück. Als erstes versuchen wir, den Arm vom Oberkörper abzuspreizen und versuchen, den irgendwie gut zu lagern. Und da ist es jetzt wieder wichtig, dass ihr eure Arbeitsumgebung kennt. Im Saal ist das natürlich ein bisschen einfacher. Da gibt's irgendwelche Armtische, Armschienen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch auf ITS habt. Ihr könnt ja einfach mal schauen, ob es da irgendwas gibt oder ob ihr den Patienten einfach vorher im Bett nochmal ein Stück zur anderen Seite rutscht, damit ihr den Arm ein bisschen besser abspreizen könnt. Dann wollen wir eine Hyperextension im Handgelenk beziehungsweise eine Supination in Daumenrichtung. Und das ist das, was Torben gerade gesagt hat mit dem Hypomochleon. Als erstes versuchen wir, den entsprechenden Arm vom Oberkörper abzuspreizen. Und da ist es jetzt wieder wichtig, dass wir unsere Arbeitsumgebung kennen. Und im OP wäre es natürlich einfach, indem wir irgendeine Armschiene oder einen Armtisch nutzen. Vielleicht gibt es auf Intensivstation oder im Schockraum sowas Ähnliches. Oft hilft es schon, den Patienten einfach ein bisschen zur anderen Seite insgesamt zu rücken, dass wir noch ein bisschen mehr Spiel mit dem Arm haben. Und jetzt ist es so, dass wir einmal versuchen, die Hyperextension im Handgelenk zu schaffen, beziehungsweise die Supination in Daumenrichtung. Und für alle die, denen das schwerfällt, sich das vorzustellen, dann stellt ihr euch eben, wie Torben gesagt hat, es einfach vor. Ihr legt den Unterarm quasi lang mit der Handfläche nach oben, legt unter das Handgelenk, zum Beispiel eine Rolle Saugtücher oder eben Desinfektionsmittelflasche, und dann nehmt ihr ein Stück Tape, macht es am Daumenbein fest und zieht es in Richtung Daumen, dass der Arm quasi in Richtung Daumen ein bisschen aufklappt und dann ist die Arteria radialis schön prominent vor euch.
Ich mache es noch so ein bisschen anders. Also das Prinzip ist das gleiche. Ich nehme braunes Pflasterband, mache es auf Intensivstation am Bett, im OP unterm Armtisch fest sozusagen oder unter der Armauslagerung. Vom kleinen Finger und ziehe es dann über den Daumen auf die andere Seite des Armtisches, sodass ich dann den Zug quasi auf den Daumenballen kriege.
Ja, das geht auch.
Ja.
Das ist natürlich mit dem bösen braunen Pflaster, aber grundsätzlich.
Ja gut, aber das, ja.
Du könntest auch das weiße Pflaster nehmen, was gut klebt.
Ich könnte auch das weiße Pflaster nehmen. Aber wofür gibt es denn das braune Pflaster?
Ja, das frage ich mich sowieso, dass es das bei euch noch gibt. Das habe ich bestimmt schon 10 Jahre nicht mehr gesehen.
Echt nicht? Doch.
Nee.
Also sind beide verfügbar. Also es sind braunes, weißes und durchsichtiges verfügbar.
Nee, also jetzt muss ich kurz, aber nee. Also in der Ausbildung kenne ich es noch, aber sonst, also so dieses gut Klebpflaster in braun, doch im Herzzentrum habe ich das nochmal erlebt, aber auch das ist schon über 10 Jahre her. Nee, kenne ich tatsächlich nicht mehr.
Okay.
Weiter geht's. Denkt bitte an die Pflegekräfte, die mit euch zusammenarbeiten und an den Patienten, legt bitte irgendwie einen Kleckerschutz unter. Blutet nicht das ganze Bett voll, blutet nicht den Fußboden voll, das ist echt uncool. Vor allen Dingen, wenn ihr es dann nachher selber wegmachen müsst, ist eine Schweinearbeit. Genau. Und jetzt noch ein Tipp von mir. Wenn ihr die Arterie tastet oder schallt, wie schon besprochen, achtet einmal direkt, wo wollt ihr einstechen? Also natürlich wollen wir immer so distal wie möglich einstechen, aber das geht ja nicht immer unbedingt. Also ein bisschen proximal muss es ja schon sein. Überlegt euch einen Stichwinkel. Je nach Lehrbuch befinden wir uns da irgendwo zwischen 30 und 50 Grad. Deswegen lege ich mich jetzt mal auf 45 fest. Und dann überlegt euch einmal die Stichrichtung. Und die Stichrichtung, das klingt jetzt so ein bisschen banal, wird aber relevant, wenn ihr überlegt, manche von euch sind Links- und manche von euch sind Rechtshänder. Und wir wollen ja den Draht immer Richtung Herz schieben. Also müssen wir das auch in der entsprechenden Richtung punktieren. Das hat mich mal vor Komplikationen gestellt, als ich auf einmal falsch rum vor dem Patienten stand für mich und dann einmal kurz überlegen musste und überlege, nee, Moment, der Draht soll nicht Richtung Daumen, der soll Richtung Herz, ich muss andersrum. Mhm. Auch hier jetzt wieder überlegen, wenn wir mit Pokus arbeiten, wollt ihr in-plane arbeiten? Dann müsst ihr euch natürlich für den Schallkopf ein bisschen mehr Platz sichern und gucken, ob das überhaupt geht von der Armproportion von Herrn Dunst. Bei dem geht es wahrscheinlich gut. Bei Oma Rauch, die dasselbe hat, aber irgendwie nur 48 Kilo wiegt, wird es wahrscheinlich schwierig. Oder ihr könnt auch out-of-plane punktieren. Das ist für den Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnter. Da gibt es zum Beispiel die Creep-Methode von Pokus 101. Auch da gibt es den Link in den Shownotes beziehungsweise in den Quellen. Da könnt ihr euch das mal anschauen, wie das funktionieren kann. Und auch hier wieder durchführende Person, Material, Patient und Ultraschall in einer Linie, wie ich vorhin schon beschrieben habe. Versucht bitte das so anzuordnen, dass ihr nicht den Kopf drehen müsst. Und jetzt ist es wieder so, dass ihr entsprechend eurer Händigkeit euch einmal überlegen müsst, ist es sinnvoller, vom Kopf des Patienten her zu arbeiten? Das ist bei mir als Linkshänder meistens der Fall, weil ich dann vom Kopf komme und mit der linken Hand besser punktieren kann. Und beim Rechtshänder bzw. bei der Rechtshänderin ist es meistens so, dass sie von den Füßen arbeiten wollen. Kommt jetzt auch wieder darauf an, welchen Arm wir punktieren und wie sonst die Gegebenheiten sind. Aber einmal kurz drüber nachdenken. Weil proper preparation prevents poor performance. So, Torben, dein Butterfly, das hat gerade ein Software-Update. Das geht gerade leider nicht, das muss irgendwie runterladen. Und das Ultraschallgerät, was ihr habt im Saal oder auf Intensivstation, das wird gerade bei der Reanimation zwei Zimmer weiter gebraucht. Was machst du denn jetzt, um deine Arterie zu legen?
Also ich mache es so, wie ich es ursprünglich mal gelernt habe. Und ich taste. Und also gerade bei Radiales ist es ja bei einem vernünftigen Blutdruck gut möglich. Der schöne Satz aus meiner Anfangszeit, bevor du eine Arterie legst, mach dem Patienten, der Patientin auch Blutdruck. Und dann tasten und dann am besten wirklich mit dem Teil, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also wirklich dem vorderen Teil der Fingerbeere tasten. Umso kleiner die Auflagefläche ist, umso besser kann man diskriminieren, wo sie ist und dass man direkt drauf ist. Und dann einfach, ja, in einem 45-Grad-Winkel, wobei ich tendenziell sagen würde, eher flach, also eher ein bisschen weiter weg von den Fingern und flach rein auf die Finger zu punktieren. Wenn man zu steil sticht, dann trifft, also betrifft, ist aber beim Sono genauso, wenn man zu steil sticht, trifft man zwar die Arterie, kriegt aber im schlimmsten Fall den Draht nicht um die Ecke.
Genau. Ich persönlich habe mal einen Tipp von einem Oberarzt bekommen. Also ich taste auch mit Zeigefinger, Mittelfinger und Ringfinger und ich versuche mir auch mit der kleinstmöglichen Auflagefläche die Arterie zu suchen. Und ich hatte am Anfang immer das Problem, ich habe dann halt einen Ticken überhalb meiner Finger eingestochen. Und das macht aber halt keinen Sinn, wenn die Arterie unter meinen Fingern ist. Und der hat mir den Tipp gegeben, zieh einfach ein kleines Müh zurück, so dass du sie gerade nicht mehr tasten kannst und dann punktierst du über deinen Fingern. Und das ist das, was mir persönlich total geholfen hat. Seitdem klappt das viel, viel besser.
Ja, also am Ende ist es eine reine Übungssache. Also ich glaube, gerade radial ist das mit Übung auch bei nicht aufgequollenen Patienten und Patientinnen oder aufgequollen im Sinne von ödematöse Intensivpatienten, Patientinnen, ist das tatsächlich gut möglich, wenn man es tastet, auch zuverlässig zu machen. Wenn man dann anfängt zu stochern, weil man sowieso nichts tastet, dann wird es schwierig.
Okay, gibt es noch irgendwas, was du zur Landmarkentechnik loswerden willst?
Ich kenne noch, nicht zur Landmarkentechnik, aber ich kenne noch Leute, die bevorzugen es, mit einer blauen Braunüle zu stechen. Und dann durch die Arterie durchzustechen und quasi, wenn sie sehen, dass Blut kommt, ziehen sie es ein Stück zurück, also Nadel raus, ein Stück zurückziehen, bis aus dem Plastikschlauch Blut kommt und darüber den Draht einzufädeln. ich glaube, das ist eine Gewohnheitsübungssache. Ich mache es mit der Punktionskanüle, die dabei ist.
Das habe ich tatsächlich in der Radiologie schon mal gesehen, wenn die dort irgendwas punktieren, aber eher bei größeren Gefäßen, dass sie das im Rückzug mitnehmen.
Ja, aber diese Durchstichtechnik gibt es auch noch auf jeden Fall.
Dann würde ich jetzt gerne mal mit euch über die Komplikationen von einer Arterienpunktion sprechen. Auch da wieder ein kleines Fallbeispiel, diesmal deutlich weniger Umfang, aber sowas Ähnliches haben viele von euch vielleicht schon mal gehört. So vor vielen Jahren an der hiesigen Uni, da gab es so einen gesunden Patienten, der hat nach Anlage einer Arterie seine Hand verloren. Und deswegen legen wir eigentlich viel zu viele Arterien und eigentlich müssten wir viel häufiger ZVKs legen. Und deswegen machen wir immer einen Allen-Test für arterieller Punktion. Das lassen wir einmal kurz so stehen, das dröseln wir nachher nochmal auf. Grundsätzlich habe ich mal versucht, die aktuellen Daten zu überprüfen. Und was man findet, ist folgende Zahl. Bei ungefähr 7,8 von 10.000 arteriellen Kanulierungen kommt es zu einer Komplikation. Wie definieren wir jetzt Komplikation? Komplikation heißt, dass wir irgendwas machen müssen, was unser normales Management übersteigt. Das heißt, wir müssen ein bisschen länger abdrücken. Wir müssen vielleicht auch nochmal mit Sono kontrollieren. Das heißt, es ist eine sehr weit gefasste Definition von Komplikation. Ergo, die arterielle Punktion ist eine sehr, sehr sichere Prozedur. Das kann man so festhalten. So, und jetzt können wir uns nochmal angucken, Major-Komplikationen. Wie definieren wir Major-Komplikationen? Das ist entweder ein ischämischer Schaden, eine Sepsis oder ein Pseudoaneurysma, was einer Intervention bedurfte, oder Nervenschäden. Und wie oft tritt das auf? Das tritt auf bei 3,4 auf 10.000 arterielle Kanulierungen. Da sind aber die diagnostischen und therapeutischen Kanulierungen im Herzkatheter, in der Angio und so weiter noch mit drin. Da reden wir also nicht über unser Blutdruckkatheter, nenne ich es jetzt mal. Grundsätzlich muss man auch sagen, dass die Komplikationsraten von radial, brachial und femoral sehr, sehr ähnlich sind. Warum nur zu den dreien? Es gibt zu den anderen eigentlich keine systematischen Daten. Wir gehen das jetzt mal Schritt für Schritt durch. Die Arteria radialis, das ist der sicherste Punktionsort und wird deswegen vermutlich auch in der S1-Leitlinie empfohlen. Dort kommt es in ungefähr 0,09% der Fälle zu einer dauerhaften Ischämie. Das heißt also, dass in weniger als 0,09% der Fälle eine Hand abstirbt deswegen. Weil nur weil man eine Ischämie hat, stirbt er nicht gleich die ganze Hand ab. Grundsätzlich möchte ich einmal einen kleinen Exkurs machen, was so schwerwiegende Komplikationen angeht, die eigentlich total selten sind. Es gibt eine schöne Publikation von dem Herrn Professor Donner-Banzhoff, die heißt Der Pseudofehler. Und den Link dazu packen wir euch auch wieder in die Shownotes. Und der hat sich mal damit auseinandergesetzt, was man selber für Konsequenzen daraus ziehen sollte, wenn man persönlich mal eine sehr, sehr seltene Komplikation miterlebt hat. Und ob es wirklich sinnvoll ist, sein weiteres ärztliches Handeln nach dieser zugegeben seltenen Geschichte auszurichten oder auch nicht. Lest es euch mal durch. Ich fand es sehr schön. Ich habe das damals, also der Professor Donner-Banzhoff ist eigentlich Allgemeinmediziner. Ich habe das damals im Blogpraktikum Allgemeinmedizin mal in die Hand bekommen und ich finde, das sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben.
Hast du schon mal mehr, ich meine, du bist ja nun auch einige Jahre schon als Pflegekraft tätig, mehr als eine bläulich livide Hand gesehen, die sich komplett erholt hat, wenn man die Arterie gezogen hat?
Also bei, ich sag mal, bei sonst gesunden Patienten, die eine Arterie bekommen haben, nein. Also ja, ich habe auch schon schwarze Hände gesehen, da war aber meiner Meinung nach nicht die Arterie schuld, sondern vielleicht die Sepsis oder irgendwie sowas.
Wenn das Noradrenalin auf Anschlag läuft, also pur, genau. Gibt es auch gute andere Gründe für blaue Finger.
Genau. Ich habe schon mal einen Nervenschaden erlebt bei der Punktion. Der war während des Klinikaufenthaltes nicht rückläufig, haben wir dann aber die Rückmeldung bekommen, 6 Monate später hat der Arzt, der das gestochen hat, uns nochmal Feedback gegeben, dass es alles ohne Residuen wieder verheilt. Mhm. Also um deine Frage zu beantworten, nein, ich persönlich habe noch keinen bleibenden Schaden nach arterieller Punktion mitbekommen.
Ich auch nicht und zumindest Stand jetzt kenne ich auch keinen. Wenn es einer von euch schon mal erlebt hat, schreibt uns gerne, würde mich interessieren.
Genau, machen wir weiter mit der Femoralis. Die Femoralis ist die sogenannte unsicherste Punktion. Und ich denke, viele von euch können sich auch schon denken, warum das so ist. Die häufigsten Komplikationen da sind einmal die lokalen Infektionen und die Pseudoaneurysmata bzw. Blutung. Und das macht auch total Sinn, weil unsere Geschlechtsteile sind in der Nähe. Da ist es mit der Hygiene einfach so eine schwierige Sache. Ne? Da können Keime rüberkommen, die werden verschleppt. Das ist ganz normal. Und die Pseudoaneurysmata sind tatsächlich ein Problem. Deswegen habe ich auch gesagt, wenn wir punktieren, dann bitte die Arteria femorale superficialis. Gerade wenn wir ohne Sono punktieren, passiert es ja häufiger, dass wir da irgendwie mal durchstechen und dann vielleicht einen Ast erwischen und die Arterie auch super vorlegen können. Aber spätestens, wenn wir sie dann ziehen, kommt da das Pseudoaneurysma zum Tragen. Deswegen meine Bitte an euch, versucht bitte wirklich die Femoralis mit Sono zu punktieren. Was dort natürlich aufgrund der anatomischen Nähe halt auch geht. Ich persönlich habe es noch nie erlebt. Ich weiß nicht, bei dir, Torben, ein retroperitoneales Hämatom?
Habe ich auch nicht erlebt. Aber ehrlicherweise, Femoralis, ja, das, also außer abseits dieses HNO-Settings oder kritischen Patienten im Schockraum, nicht mein Favorite.
Genau. Gut. Kommen wir zum Schluss noch zur Arteria brachialis. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Grundsätzlich ist die Komplikationsrate gegenüber der Arteria radialis nicht erhöht. Aber was die Daten hergeben, ist, dass eine Punktion der Arteria brachialis mit längerem Krankenhausaufenthalt und mit einer höheren Sterblichkeit assoziiert ist.
Aber welche Patienten kriegen denn eine Brachialis?
Vielen Dank. Genau das. Das ist so ein typisches Henne-Ei-Problem. Liegt das wirklich an der Punktion der Arteria brachialis oder ist es genauso, wie du sagst, dass das die Patienten sind, die halt schwer krank sind? Das wissen wir streng genommen noch nicht, weil sich das noch niemand angeguckt hat. Aber ich sehe das genauso wie du. Der Verdacht liegt natürlich nahe, dass eher die kranken Patienten die Brachialis bekommen. Genau, und die weiteren Punktionsorte, das hatte ich ja kurz schon mal angeteasert, da gibt es leider keine systematische Evidenz dafür. Das hat sich noch niemand irgendwie systematisch angeguckt. Das, was man findet, irgendwelche Fallberichte oder kleine retrospektiven Sachen, da findet man keine erhöhten Komplikationsrisiken gegenüber den anderen Stellen. Aber wir wissen es einfach nicht, vermutlich, weil man es zu selten macht, weil, wie Torben schon gesagt hat, der Standard ist radial, femoral, brachial. Alles andere sind, glaube ich, seltene Geschichten. So, und wenn man sich jetzt die Daten nochmal anguckt, was Risikofaktoren für diese Komplikationen sind, dann muss man als erstes sagen, ist die Frage, ob die Power der Studien dafür ausgereicht hat. Das bezweifeln die AutorInnen in ihren Studien nämlich selber. Aber was man sagen kann, zumindest korreliert ist damit, je größer die Kanüle, desto häufiger die Komplikation. Ich finde, das kann man sich noch ganz gut vorstellen. Eine Rekanülierung des gleichen Gefäßes innerhalb von 75 Tagen korreliert mit einer höheren Komplikationsrate. Das macht auch irgendwie noch Sinn.
Ja.
Dann eben der Punktionsort, da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Spannenderweise das weibliche Geschlecht, das kann ich mir nicht erklären. Und sonst gibt es keine anderen statistisch signifikanten Risikofaktoren. Das macht doch alles Sinn. Also wenn ich mir angucke, was die manchmal da für Schleusen reinjodeln, dass das irgendwie mit höheren Komplikationen verbunden ist, als wenn wir unsere kleine 20-Gauge-Kanüle da reinlegen.
Absolut. Ja, ich glaube auch, dass das, was wir da machen, harmlos ist.
Dann habe ich ja gesagt, wir dröseln das Fallbeispiel nochmal auf. Also, erster Punkt, habe ich ja auch schon gesagt, eine arterielle Punktion ist eine sehr sichere Prozedur. Zweiter Punkt, Major-Komplikationen sind extrem selten. Dritter Punkt, dass eine verlorene Hand monokausal auf eine arterielle Punktion zurückzuführen ist, die wir im anästhesiologisch-intensivmedizinischen Setting gemacht haben, ist aufgrund der aktuellen Evidenz hochgradig unwahrscheinlich. Ich will es nicht ausschließen und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Einzelfallberichte habt, meldet euch gerne bei uns, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dann noch zu dem Seitenhieb mit dem Allen- bzw. Barbeau-Test. Auch das habe ich euch schon einmal erklärt, da ist die aktuelle Evidenz eindeutig. Die machen keinen Sinn, die haben keinen klinischen Stellenwert. So, jetzt ist leider der seltene Fall eingetreten, dass wir doch eine Komplikation haben. Und ich habe mich jetzt für den Beitrag darauf beschränkt, was passiert, wenn wir gerade bei der Punktion sind. Weil wenn die arterielle Kanüle schon eine Weile liegt, ist es schwierig, da irgendwie ein Kochrezept zurechtzulegen. Das müsst ihr dann einfach individuell aufgrund der Klinik eurer PatientInnen entscheiden. Wenn aber beim Punktieren was schief geht, dann erster Schritt, die Punktion an der entsprechenden Stelle abbrechen. Wenn möglich, die Punktionsstelle prolongiert komprimieren und dafür gegebenenfalls irgendwelche Devices nutzen, sei es jetzt ein Theraband, sei es irgendein Druckverband in der Leiste oder was ihr da zur Verfügung habt. Denkt drüber nach, ob ihr das nehmt. So, und wenn danach noch irgendwelche Beschwerden auftreten, dann macht bitte Diagnostik von diesen Beschwerden in aufsteigender Eskalation und holt euch dazu die jeweiligen Expertinnen dazu. Sei es die Expertinnen der Angiologie, der Gefäßchirurgie, der Neurologie oder der Neurochirurgie, je nachdem, was euch da passiert ist. Ob euch jetzt der Draht flöten gegangen ist und leider im Patienten gelandet ist oder ob ihr das Gefühl habt, ihr habt dort einen Nerv angepiekst. Fehler sind menschlich, wir müssen drüber reden, dann steht bitte dazu und handelt im Sinne eurer PatientInnen.
Auf jeden Fall. Wobei arteriell, glaube ich, ist schwieriger, den Draht zu verlieren als venös.
Wie oft ist dir der Draht bei einem 200er Druck schon entgegengeflogen?
Also es ist schon passiert.
Also, also bei mir n gleich 2.
Also man muss den dann auch festhalten.
Genau. Torben, hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Möchtest du noch irgendwas dazu sagen?
Nee, ich finde, das ist super gut. Und auch wenn jetzt viele denken, ist vielleicht basic. Ich finde, genau mit solchen Basics muss man sich halt auch beschäftigen. Und auch sich mit der Häufigkeit von Komplikationen beschäftigen, was du super rausgearbeitet hast, dass es halt einfach selten ist. Und ich glaube, man kann da auch nochmal den Stellenwert von Sono betonen. Ich würde jetzt sagen, bei der Radialarterie, wenn jemand sagt, er kann das tastend besser als mit Sono, da habe ich tatsächlich einige Kollegen, Kolleginnen, die das sagen, dann ist das völlig in Ordnung, aber dann sollte man heutzutage trotzdem einmal vorher mit dem Sono gucken, ob auch alles da ist, wo man das vermutet. Gerade wenn es schwer zu tasten ist. Oder wenn so ein...
Also das ist bei uns tatsächlich in der Klinik der Ansatz, kannst du es gut tasten, dann punktier los. Ist es schwierig mit Tasten, dann fang bitte nicht an rumzustechen, sondern hol gleich das Sono.
Bei dem Moment, wo du dann Hämatom hast, ist die Stelle, also dann kannst du es weder tasten noch mit Sono gut. Und was ich den Anfängerinnen und Anfängern immer mit auf den Weg gebe, ein häufiges Problem, wenn der Draht nicht vorgeht, ist einfach, dass der Einstichwinkel zu steil war. Und dass man dann, ich sag jetzt mal, nicht um die Kurve kommt.
Ja. Oder dass die Gefäße halt in mehr Kurven haben als sonst.
Ja, es gibt diese Kalkgefäße, also jeder, der eine Gefäßchirurgie hat, also da kommt man, die kann man gut punktieren, da kriegt man den Draht nicht rein und man kann machen, was man möchte und das macht einen wahnsinnig.
Gut.
Einen Tipp habe ich noch. Es gibt manchmal den Fall, man hat den Seldinger Draht reingekriegt, man schiebt den Katheter und über den Katheter kommt kein Blut, weil man wahrscheinlich irgendwo mit dem Draht, mit dem Katheter die Arterienwand perforiert hat. Dann Draht raus, also Katheter drinnen lassen, auch so weit drinnen, wie man ihn in dem Moment hatte. Draht raus, Spritze, Fünferspritze zur Hälfte mit Nazel gefüllt, hinten auf den Katheter rauf und dann unter Aspiration zurückziehen und meistens kurz vor Hautniveau, es ist überraschend spät häufig, kann man häufig arterielles Blut aspirieren und dann unter Spülung wieder vorschieben.
Aber ohne Draht, dann nur Katheter mit Spülung hinten dran.
Dann nur Katheter mit Spülung. Also wirklich nur für den Fall, man hatte den Draht drinne, hat den Katheter geschoben und es kommt dann kein Blut über den Katheter. Dann hat man irgendwo mit Draht oder Katheter perforiert, muss ja so sein. Man war ja drinne und dann Draht raus und unter Aspiration zurückziehen. Und dann hat man meistens diesen Punkt, wo man im Blut aspirieren kann. Und ich würde sagen, dann kann man so in 70% der Fälle unter Spülung mit dem Nazel an diesem Punkt den Katheter noch reinzwirbeln.
Ach, spannend. Ich hatte genau das tatsächlich letzte Woche und habe dann natürlich frustriert alles wieder rausgerissen und punktiert.
Ja, also ein Versuch ist es wert.
Ja, auf jeden Fall.
Auch das braucht ein bisschen Übung, aber wenn man es nicht macht, dann kriegt man die auch nicht.
Vielen Dank. Ich habe mir ein Passwort überlegt und so als Gedächtnis an den Oberarzt, der mir das gezeigt hat, wie ich in Zukunft meine Arterien punktieren soll. Der hatte in dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, einen Spitznamen und wenn Sie das hören, Herr Oberarzt, bitte nicht böse nehmen, aber Sie sind einfach der Oberbert mit Bindestrich.
Oberbert. Okay.
Genau.